Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Es ist herbstlich geworden. Ich trinke einen Tee mit Honig.
Und ich ein Ginger Ale. Sag mal, Thomas, wir haben ja beide Philosophie studiert, ne? Und ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, wie da so manche Seminare abgelaufen sind, wenn es um die Lektüre von philosophischen Texten ging. Und zwar immer, wenn es um so einen großen Philosophen ging, also so ein Kant oder Hegel oder Husserl oder Heidegger oder wie sie alle heißen, dann kam man in so ein Seminar und das allererste, was man dann so hatte, war so eine Ehrfurcht vor diesem Text, der ganz weit weg und vor allem ganz tief erschien. Und manchmal war es sogar so, dass man dann Experten da hatte, die dann irgendwie, bevor man überhaupt den Text gelesen hat, schon mal irgendwie in Form von Sekundärliteratur ihre Deutung des Textes erklärt haben. Und man hatte sogar Leute, die dann, bevor man überhaupt den Text gelesen hat, im Seminar darüber gestritten haben, wie man diesen Text richtig deutet. Und mir kam das mit fortschreitendem Studium immer absurder vor, dieses Theater. Hattest du auch diese Erfahrung?
Teils, teils. Teils hatte man in Heidelberg tatsächlich noch diese hermeneutische Tugend, sich einfach mal den Text anzugucken. Das auch nicht ganz ohne Probleme ist, da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf. Aber zunächst mal war die Idee schon oft, dass man sagt, gut, wir lesen mal und schauen, was eigentlich drin steht. Das war die eine Variante. Und am besten dann auch in der Originalsprache, irgendwie nebenher noch, bisschen Griechisch, bisschen Latein, Englisch, Französisch, was auch immer, was man halt konnte. Das war der eine Zugang, das wirkliche direkte Nahkampf mit dem Text. Der andere war tatsächlich eher so, dass man sagte, der Philosoph XY, und das waren immer Philosophen, seltenst Philosophinnen, sagt ja das und das. Und dann kam auch so eine Deutung oder eine Großthese. Und das konnte man dann eben in der Sekundärliteratur finden oder auch in der Tertiärliteratur. Je nachdem, mit wem man es zu tun hat, gibt es ja Literatur über Literatur über Literatur.
Ja.
Und da wusste man dann sozusagen schon, auf welchem Gleis man ist, da wurde man da draufgesetzt. Und ich hatte dann vor allem auch die seltsame Erfahrung, dass die Texte dann irgendwie anders aussahen als die Deutungen. Die waren irgendwie anders, die waren vielleicht weniger wissenschaftlich, waren weniger trocken oder haben auch einfach ganz andere Sachen gesagt, als es in den Deutungen der Deutungen der Deutungen vorkam. Das waren so Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Ja, das deckt sich mit meiner Erfahrung. Also das Hauptproblem, was ich an der Universität hatte, war, dass das, was wir so philosophische Forschung nennen oder eben auch ja, Kenntnis von Texten, ganz selten was mit den Texten zu tun hatte. Was irgendwie seltsam ist, denn Philosophen gelten ja und Philosophinnen vor allem auch als diejenigen, die Texte lesen. Aber mir kam es im Studium eigentlich nie so vor, als würden PhilosophInnen wirklich genau Texte lesen. Die meisten wussten schon, was in diesen Texten steht, bevor man diese Texte gelesen hat. Ich würde also gerne heute mal mit dir über ein Problem reden, was, wie ich auch Klagen meiner Studierenden und auch sonstigen Klagen entnehme, bis heute ein Problem ist, nämlich Probleme bei der Lektüre philosophischer Texte, insbesondere wenn man diese Lektüre an der Universität lernt. Frage kann man jetzt stellen, wo kann man die noch so lernen? Wahrscheinlich kann man es an der Universität noch eher lernen als woanders. Ich habe ja mal dazu ein kleines Büchlein geschrieben, das es ermöglichen soll, das eben auch außerhalb der Universität zu lernen. Trotzdem kann man sich nicht auf so Büchlein verlassen, sondern man muss, glaube ich, mal darüber sprechen, warum eigentlich Anfänger der Philosophie und Anfängerinnen der Philosophie so große Probleme haben mit philosophischen Texten. Und zwar Probleme, die gar nicht so viel mit diesen Texten zu tun haben, sondern eher mit Herangehensweisen, typischen Herangehensweisen, die wir an der Universität finden. Und ich würde dir mal vorschlagen, dass wir so drei Hauptpunkte in den Blick nehmen, die so typisch sind für diese Probleme. Der erste Hauptpunkt betrifft, so habe ich das genannt, Artefakte der Rezeption. Also etwas, was künstlich durch Lektüre von PhilosophInnen irgendwann erstellt wurde, als, ja, als Ansicht über eine bestimmte Philosophie, aber selber in dieser Philosophie nirgends auftaucht oder ganz anders auftaucht. Das heißt, so etwas wie erfundene Positionen von PhilosophInnen, die klar irgendwo einen wahren Kern haben, aber mit dem Text nicht übereinstimmen. Der zweite Punkt wäre das Problem eines abstrakten Textverständnisses von Texten, die aber eigentlich historisch situiert sind. Das bedeutet, die sind in einer bestimmten Situation entstanden. Philosophische Texte stehen ja nicht irgendwo im Raum herum, ja, sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die werden von AutorInnen verfasst, die zum Beispiel ins politische Leben involviert sind, die gegen bestimmte Missstände antreten, die vielleicht aber auch gegen bestimmte herrschende Positionen argumentieren, die also einen polemischen Text schreiben eigentlich. Und in der universitären Lehre ist mir das häufig vorgekommen, dass man so tut, als seien das alles abstrakte Theorietexte. Und der dritte Punkt, der betrifft dann im engeren Sinne hermeneutische, also methodische Probleme, die ganz typisch sind für Lektüren und die jedem unterlaufen können. Und wenn du magst, dann können wir uns diesen drei Punkten mal so nach und nach widmen.
Ja, das finde ich sehr schön. Auch mit dem ersten Punkt am Anfang, den Artefakten, denn die Bestimmung dieser Problematik als Rezeptionsartefakte bedeutet eben auch, dass das gar nicht die Studierenden sind, die da hauptsächlich für verantwortlich sind und sich irgendwie blöd anstellen, oder auch die Dozierenden. Also wir stellen uns alle auch blöd an, da kommen wir dann zu den hermeneutischen Problemen, sondern eben, dass die Texte zugestellt sind, institutionell und traditionellerweise. Man könnte auch sagen, das sind eigentlich philosophische Klischees, durch die man sich da durchkämpfen müsste. Wenn man aber nicht weiß, dass das Klischees sind, weiß man ja auch nicht, dass man die erstmal überwinden und durchdenken und beiseite schieben muss. Wenn man davon ausgeht, ja, das ist halt so, ist es etwas schwierig. Und dann ist es immer so, dass die Texte mehr oder weniger oder anderes geben und es knirscht die ganze Zeit. Das ist die Erfahrung, die ich auch inzwischen mit meinen eigenen Studierenden mache, weil es wahnsinnig aufwendig ist, einen Text zu lesen, wenn man schon mit unglaublichem Gepäck an Klischees, an Doxografie, an Meinungen, an Ideen, wo es hingeht, rankommt. Und das fängt an bei den Vokabeln. Ich bin sicher, du kennst das auch. Platon redet von Ideen. Ah ja, Ideen kennen wir. Das sind dann entweder Ideen, wir haben es bei der Platon-Folge schon gesagt, entweder Ideen im Sinne von Einfälle, das passt überhaupt nicht zum Text. Oder es ist dann klar, naja, es gibt die Ideenlehre und das sind dann so super metaphysische Gegenstände, die irgendwie rumschweben und ganz merkwürdig sind. Und beides passt einfach wenig zu den Texten. Und wenn man mit so Gepäck ankommt, ist Platon echt schwierig.
Ja,
Oder ja.
egal welcher Philosoph, ja, oder welche Philosophin. Vielleicht können wir, bevor wir zu diesem typischen Rezeptionsartefakt kommen, das du gerade benannt hast, noch einmal ein paar typische Lektüre-Artefakte annehmen, die was mit damit zu tun haben, wie man an philosophische Texte herangeht. Diese Lektüre-Artefakte haben ganz unterschiedliche Ausgangspunkte. Manchmal handelt es sich einfach um naive Auffassungen davon, was Philosophie bedeutet. Also zum Beispiel, dass Philosophie irgendwie immer über dasselbe spricht, was ich so annehme. Manchmal haben diese Lektüre-Artefakte ihren Ausgangspunkt, aber eben auch, und zwar wahrscheinlich auch häufiger, in bestimmten Festlegungen der Forschung, die es sich einfach macht. Denn es ist natürlich sehr viel einfacher, was weiß ich, 10 Philosophen über einen Riemen zu schlagen und zu sagen, so jetzt gucken wir uns mal an, was A, B, C, D und so weiter zu diesem Thema gesagt haben. Das sind schon sozusagen Probleme und ich versuche mal zu erklären, warum. Also so ein ganz typisches Lektüre-Artefakt ist die stille Prämisse, dass alle über dasselbe sprechen. Also man spricht so zum Beispiel über Bewusstsein. Ja? Und dann nimmt man jeden Autor, der irgendwann mal was über das Bewusstsein geschrieben hat oder über das Selbstbewusstsein, vielleicht auch über das Ich oder das Subjekt. Also durch reine Begriffsassoziation erweitert sich dieser thematische Rahmen natürlich dann auch immer weiter. Und dann hat man so, ja, 20 AutorInnen, die alle irgendwas irgendwie dazu geschrieben haben. Das Problem ist, dass, wenn man da genau hinschaut, die gar nicht den gleichen Ausgangspunkt haben. Weder haben die die gleichen theoretischen Hintergrund oder philosophischen Hintergrund, noch haben die den gleichen historischen Hintergrund, noch bedeuten ihre Begriffe vielleicht dasselbe. Das heißt, es ist sozusagen ein Fehlschluss, ja, also man könnte sagen, es ist ein Pars pro toto Fehlschluss, ein Teil wird für das Ganze genommen, der meistens ausgeht von einem bekannten, berühmten, populären Autor, zum Beispiel Descartes oder Kant, und dann so tut, als würden alle anderen zu diesem Autor beitragen. Dass das nicht so ist, sieht man, wenn man die Autoren und die Autorinnen sich dann eben einzeln ansieht und schaut, lesen die diese Texte eigentlich? Oder ist es überhaupt sinnvoll, von einem Autor vor dem Text, von dem ich ausgehe, anzunehmen, dass er über dasselbe spricht? Könnte es nicht vielleicht einfach sein, dass er zu einer anderen Diskussion gehört?
Und andersrum, um das noch zu ergänzen, gibt es auch den Fall, wo tatsächlich Autorinnen und Autoren über dasselbe Problem sprechen, aber nicht dieselben Begriffe benutzen.
Genau.
Und dann wird übersehen, dass es da einen Zusammenhang gibt, der systematisch ganz offensichtlich ist, wenn man nur davon absieht, dass vielleicht nicht alle dieselben Ausdrucksmittel benutzen.
Ja, also ein typisches Beispiel für dieses, alle sprechen über dasselbe Ding, ist zum Beispiel die Kategorie klassische deutsche Philosophie oder deutscher Idealismus. Deutscher Idealismus ist eine Konstruktion aus dem 19. Jahrhundert, die man dann irgendwann im 20. Jahrhundert mehr und mehr kritisiert hat und ersetzt hat vor einigen Jahrzehnten durch klassische deutsche Philosophie. Dennoch geht man davon aus, dass die klassische deutsche Philosophie auf Kant zuläuft und von Kant wegführt. Immanuel Kant ist das Zentrum. Es gibt vorkantische Theoretiker, die Immanuel Kant dann thematisiert. Und dann gibt es solche Leute wie Hegel und Schelling, die aber vor allem darauf hingelesen werden, wie sie Kant kritisieren. Das ist natürlich ein Rezeptionsartefakt oder ein Lektüreartefakt, das Kant zum Mittelpunkt einer Debatte macht, der aber nicht gar nicht so sehr der Mittelpunkt dieser Debatte ist. Denn wenn man eine andere Perspektive anschlägt und sich anschaut, wie Hegel und Schelling und auch Hölderlin an eine sehr lange Diskussion anschließen, die 350 Jahre in Europa dauert, nämlich die Diskussion um das höchste Prinzip, dann sieht man, dass ihre Kantkritik ein Mittel dieser Thematisierung ist. Das heißt, dieses alle sprechen über dasselbe hat viel damit zu tun, dass man sich Dinge herausgreift, die einen selber sehr stark interessieren, dann so tut, als würde darauf alles zulaufen. Und das kann man dann natürlich relativieren, wenn man sich den historischen Kontext anschaut. Ein anderes Problem ist, das ist damit verwandt, die Reduktion von philosophischen Argumentationen auf sogenannte Philosopheme, also auf so ganz typische Kurzangaben. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, Descartes, dann sagt jeder, ich denke, also bin ich. Aber ich denke, also bin ich, hat Descartes nirgendwo verargumentiert. Das ist sozusagen eine Kurzfassung, die von ihm selber in einem Brief verwendet wird, für ein ziemlich ausführliches und sehr viel komplexeres Argument, das er in einem anderen Text führt. Aber es hat sich so als Kurzfassung etabliert. Und es gibt Vorlesungen, in denen dieses Ich denke, also bin ich, wie ein klassischer Syllogismus kritisiert und dann widerlegt wird. So. Und dann hätte man also Descartes widerlegt. Dasselbe gilt für zum Beispiel Kants Ding an sich. Ja? Der Kant sagt vom Ding an sich, das können wir nicht erkennen, aber ich kann ja die Außenwelt sehr wohl erkennen, der Kant liegt falsch. Also es sind Abkürzungen, mit denen man versucht, klüger zu sein als die philosophischen Texte, mit denen man sich darin aber dann natürlich nicht auseinandersetzt.
Lustig ist auch, dass die ganz schön alt sein könnten, diese Artefakte, und man die auch übernimmt, ohne zu wissen, dass man sie übernimmt. Ein sehr schönes Beispiel ist Sokrates. Was assoziieren wir? Ich weiß, dass ich nichts weiß, sagt Sokrates ja nirgendwo. Aber wer sagt das? Cicero lässt das einen Gesprächspartner in einem Dialog sagen, als Wiedergabe von Sokrates. Das heißt, das ist ein sozusagen Lektüre-Artefakt, was schon aus der Antike stammt, aber sich irgendwie gut gehalten hat. Ist ja auch ein cooler Satz. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dass der
Auf jeden
problematisch
Fall,
ist.
genau, ist auf jeden Fall irgendwie griffiger als zu sagen, ich weiß, dass ich nicht um nichts weiser bin als und so weiter. Das, was also Sokrates sehr viel
Ja.
komplexer in der Apologie macht. Also diese Komplexitätsreduktion auf Philosopheme, mit denen man dann sozusagen Pappkameraden, eigentlich könnte man sagen, aufnehmen kann, und dann sowas simulieren kann. Das machen zum Beispiel auch viele ProfessorInnen. Und tatsächlich Gelehrte an der Universität, wenn sie sowas machen wie so einen philosophiegeschichtlichen Überblick, dann sammeln sie so Philosopheme an, wo sie sagen, ja, das und das und der hat dann gegen den das gesagt und so weiter. Mit den Texten hatte das nichts zu tun, aber man kann damit natürlich eine schöne Gelehrsamkeitssimulation ins Werk setzen. Ein ganz typisches Lektüre-Artefakt, das aber schon ein bisschen zur Methodik gehört, aber würde ich jetzt trotzdem erstmal hier aufnehmen, ist die Gleichsetzung von Begriff und Begriffswort. Das ist verwandt mit dem, was du vorhin gesagt hast. Es kann sein, dass PhilosophInnen über dasselbe sprechen, aber nicht dieselben Begriffe dafür benutzen. Es kann aber auch sein, dass die dieselben Begriffsworte benutzen. Also zum Beispiel sehr viele Leute über das Sein sprechen, aber damit ganz, ganz unterschiedliche Dinge adressieren. Ja? Die eine Philosophin adressiert mit dem Sein vielleicht eher sowas wie das Seiende. Das ist einfach sozusagen eine allgemeiner Ausdruck für alles, was ist. Ein anderer Philosoph adressiert mit dem Sein das Höchste. Ne? Nach einem bestimmten antiken Vorbild, in dem sozusagen das Sein irgendwie Ausdruck ist für das Prinzip. Der Dritte, der macht aus dem Sein ein Rätsel, etwas, was sich verbirgt. Heidegger ist zum Beispiel so jemand, der versucht, gerade diese Tradition des philosophischen Seins umzukehren und zu sagen, nein, das Sein hat eigentlich nie jemand wirklich gedacht. Und so weiter.
Bei Heidegger dann natürlich kann man ergänzen, am Anfang von Sein und Zeit ja gerade eine Stelle aufnimmt aus Platons Sophistäes, in dem es schon um das Problem geht, dass wir nicht genau verstehen, was mit Sein gemeint ist. Und was, wenn wir festlegen, was damit gemeint ist, dann daraus eigentlich folgt. Also auch da haben wir sozusagen eine Lektüre-Lektüre. Und es gab eben immer wieder PhilosophInnen, die gemerkt haben, da gibt es ein Problem und dann wird es immer wieder verschüttet.
Genau. Also das hat natürlich viel mit der Mehrdeutigkeit von ist zu tun, als Prädikation, als Copula und als Existenz, Angabe, aber eben auch damit, dass man, wenn man dieses ist im Satz verwendet, also logisch versteht, das irgendwie auch als Verhältnis verstanden werden kann und dann als Voraussetzung. Das heißt, es hat einfach eine Mehrdeutigkeit der Reflexion auf philosophische Sprache, die dazu führt, dass dieser Begriff Sein einfach vieldeutig ist und man nicht einfach entscheiden kann, dass das diese oder jene Bedeutung hat, außer man setzt Begriff und Begriffswort gleich und geht zum Beispiel von Thomas von Aquins Begriff Sein aus und legt fest, jeder, der Begriffswort Sein benutzt, der benutzt das genauso wie Thomas von Aquin.
Ja,
Das sind
und
so typische Artefakte in der Lektüre.
da kann man auch ein paar Beispiele nehmen. Also ich hatte ja schon Ideen gebracht, also ob Platon das sagt oder ob Locke das sagen, das macht einen Unterschied.
Ja.
Auch schön Begriff, also der Begriff Begriff oder das Begriffswort Begriff tauchen in ganz vielen Kontexten auf, aber ob wir jetzt bei Hegel sind oder bei Kant oder bei einer Platon-Übersetzung, das macht doch einen erheblichen Unterschied. Wenn wir das aber schon als gegessen voraussetzen, sagen, naja, eigentlich meinen die ja alle, entstehen wieder diese Spannungen, die ich vorhin schon angedeutet habe im Text, weil der Text es auch einfach nicht hergibt. Seltsam zu sagen, die Idee des Tisches macht, dass der Tisch ist. Ganz, ganz seltsam, wenn man davon ausgeht, dass die Idee eigentlich nur eine Vorstellung ist, die ich in meinem Kopf habe. Oder es ergibt sich dann, und dann sind wir bei weiteren sagen Effekten dieser Voraussetzung, dann ist Platon auf einmal Idealist, insofern alles in unserem Geist ist, weil die Ideen bestimmen ja alles, das steht irgendwie bei Platon, habe ich gelesen. Und zugleich weiß ich aber, dass Ideen in meinem Kopf sind. Das heißt, das, was in meinem Kopf ist, bestimmt alles. Und dann ergibt sich natürlich recht ungezwungen, oh, Platon ist also Idealist.
Wobei allerdings natürlich genau diese Vorstellung, dass die Ideen in meinem Kopf sind und diese Konzeption von Bewusstsein eine neuzeitliche Konzeption ist. Das heißt, man beurteilt dann einen antiken Text nach Maßgabe einer sehr viel späteren Zeit, 2000 Jahre später gewissermaßen, und kommt dann offensichtlich auf absurde Schlussfolgerungen. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn also kein Begriff jemals feststeht, dann ist alles beliebig. Das wäre allerdings eine falsche Alternative, denn nur weil ich die Bedeutung eines Begriffs nicht festlegen darf, heißt das nicht, dass sie beliebig ist. Sie heißt dann nur, sie wird eben so verwendet, wie ich sie im Text aufweisen kann und beschreiben kann. Das heißt dann nur nicht, dass also jeder Begriff immer dasselbe bedeutet, sondern er bedeutet oder er wird eben auf eine Weise verwendet, in der er dann verwendet wird. Und das führt dann darauf hin, dass man es halt genau lesen muss, und die Bestimmungen in den Texten genau sich anschauen muss. Es gibt aber jetzt, und da sind wir ja gerade jetzt schon mittendrin, außerdem noch neben diesen typischen Lektüre-Artefakten Rezeptionsartefakte. Das heißt, Artefakte, die entstanden sind, gar nicht mal in der Einzellektüre von einzelnen PhilosophInnen, sondern die sich etabliert haben über mehrere Jahrhunderte, vielleicht auch sogar Jahrtausende, zum Beispiel eben solche Annahmen über Einzelautoren betreffen. Du hast es ja gerade sehr schön mit diesem Beispiel von Cicero und Sokrates genannt. Man könnte eben noch Platons Ideenlehre hinzufügen. Die wird vor allem ontologisch wichtig in einer Diskussion, die sehr viel später als Platon stattfindet. 500 Jahre nach Platon gibt es in der Auseinandersetzung der nichtchristlichen PhilosophInnen mit den christlichen PhilosophInnen den Versuch, mit Platon eine Prinzipienlehre zu begründen, mittelplatonische Diskussion. Und dort spielt die Ideenlehre dann sozusagen durchaus eine ontologische Rolle, also eine Rolle, die das Sein fundiert. Deswegen sind auch da die Texte wichtig, die dann auch für diese Ideenlehre herangezogen werden. Aber für Platon selber gilt, es gibt da keine Ideenlehre und er thematisiert auch keine Ideenlehre. Und die Texte, die herangezogen werden, sind ganz unterschiedliche Genres, um diese Ideenlehre zu begründen. Einmal Texte, in denen eigentlich Begriffe, die man gebraucht hat, thematisiert werden, wie im Sophistes. Andere Texte, in denen Sokrates einen bestimmten Mythos wiedergibt von einem Chorlyriker und dann eine eigentlich recht lustige Geschichte erzählt. Und da spielen die Ideen sozusagen eine bestimmte theatralische Rolle. Aber das ist keine Angabe eines ontologischen Systems, sondern eine Story, möchte man sagen, die einen bestimmten philosophischen, bestimmte philosophische Aussagen transportiert und so weiter. Und dann gibt es aber auch Texte, in denen genau diese Annahme einer dinglichen Idee, wie sie dann später in der angeblichen platonischen Ideenlehre tradiert wird, sogar bei Platon kritisiert wird. Das hat dann zu dem absurden Ergebnis geführt, dass es in der Platonforschung Thesen gibt, die dann sagen, Platon hätte seinen eigenen Entwurf einer Ideenlehre im Spätwerk kritisiert. Da kommt man eben da drauf, wenn man dann behauptet, im Frühwerk hätte Platon eine Ideenlehre vertreten, die er da gar nicht vertritt, die frühen Texte, sofern man diese Einteilung überhaupt irgendwie ernst nehmen kann, frühe, späte Texte, da sind die Texte vor allem sokratische Auseinandersetzungen mit Sophisten und anderen, die häufig aporetisch enden. Da gibt es keine systematische Auseinandersetzung. Und in den späten Texten, wo die angebliche Ideenlehre, die er vorher vertreten hat, kritisiert, da wird dann ganz was anderes thematisiert. Man könnte einfach auch sehr viel mehr zum Text passend sagen, er hat einfach nie eine vertreten. Aber man muss sich immer wieder gegen diese sehr schwere Annahme wehren und jede neue Generation wird damit konfrontiert. Platons Ideenlehre, Kants Außenweltskeptizismus, Kant sei ein reiner transzendentaler Idealist. Wenn man den Leuten dann sagt, er ist genauso ein empirischer Realist und sagt das auch, dann sind die immer sehr erstaunt, wo das denn stünde. Dann könnte man sagen, im Text, ja. Oder eben Descartes, ich denke, also bin ich. Also Einzelautoren betreffend gibt es sehr viele Rezeptionsartefakte, vor allem durch, und da kommen wir dann drauf, populäre Darstellungen. Es gibt aber auch Stränge der Rezeption betreffend, bestimmte Rezeptionsartefakte, zum Beispiel Einteilungen, die in der Polemik einer bestimmten Zeit entstanden sind, indem man versucht hat, jemanden als einseitig darzustellen, als Ordnungsbegriffe. Zum Beispiel Rationalismus, Empirismus, Idealismus, Materialismus, deontologische Ethik, utilitaristische Ethik und so weiter. Das sind Begriffe, die sind aus dieser Diskussion heraus und ganz nicht immer ohne polemischen Sinn. Und wenn wir den einfach verwenden, als wären die deskriptiv, als würden sie einfach sachlich beschreiben, was da stattfindet, dann erschaffen wir einen philosophischen Mythos in der Rezeption.
Und der beruht darauf, dass wir Textgattungen vorher nicht anschauen. Das ist eine Sache, die ich mit meinen Studis auch immer mache. Bevor man einen Text liest, bevor man auch nur das erste Wort gelesen hat, kann man zum Beispiel den Titel lesen und mal gucken, oder auch mal so durchblättern, mal schauen, ist es vielleicht ein Dialog, ist es ein Gedicht, ist es ein Traktat? Wenn es ein Traktat ist, ist es eben ernst gemeint. Also man kann Wittgenstein angucken und sagen, oh, das ist aber mathematisch. Oder man kann feststellen, naja, es sind sieben Teile, sieben Sätze. Wie viel steckt da dann dahinter? Also ist die Form eventuell eine, die sagen, ironisch gebrochen ist oder in einem größeren Zusammenhang lesbar ist und so weiter und so weiter. Und zu glauben, dass alle Texte und sagen beschreibende Traktate sind, führt dazu, eben solche polemischen Begriffe zu übernehmen, führt dazu zu glauben, was wir auch kennen aus der Platon-Rezeption, Platon sagt das und das, nein, 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 schreibt nur Texte, in denen Leute irgendwas sagen und so weiter. Und das heißt also, der Rezeptionsfehler besteht einfach darin, Text misszuverstehen als Traktat.
Also das ist zum Beispiel etwas, das werden wir, wenn wir uns mit Textverständnis, abstraktem Textverständnis und den hermeneutischen Problemen befassen, werden wir das auch nochmal ansprechen. Ich möchte noch auf den dritten Punkt kommen, also nach diesen polemischen Einteilungen als Ordnungsbegriffen, vielleicht dazu noch ein Beispiel. Deontologische Ethik, also Pflichtenethik, war ein polemischer Begriff der Utilitaristen, die damit Prinzipienethiken bezeichnet haben, die eigentlich aus ihrer Sicht einen irrationalen Grund haben. Also einfach eine dogmatische Setzung machen und daraus Pflichten ableiten. Und das hat dazu geführt, dass in der heutigen ethischen, philosophischen Diskussion diese utilitaristischen, polemischen Begriffe bis Ordnungsbegriffe geworden sind. Das heißt, es gibt für die tatsächlichen bestehenden, für einen Großteil der bestehenden, zum Beispiel reflexionslogischen oder vernunftlogisch begründeten Ethiken gar keinen Begriff mehr. Ja, weil mit deontologischen Ethiken meint man eher sowas, was wie Kant aussieht. Mit Tugendethiken meint man sowas, was man bei Aristoteles findet. Und mit utilitaristischen Ethiken eben alles, was mit irgendeiner Form von Zweck oder irgendeiner Form von Messung von Gutem und Schlechtem argumentiert als Prinzip. Aber vernunftlogische Ethikbegründungen werden durch diese Ordnungsbegriffe gar nicht mehr erfasst. Das heißt, man kann zum Beispiel damit Spinozas Ethik nicht mehr als Ethik verstehen, obwohl das Werk Ethika heißt. Man liest es dann her, sowas wie als Weltentwurf oder als Ontologie,
Als
aber eben
Metaphysik.
als Ethik,
Ja.
als Metaphysik, genau. Das heißt, Ordnungsbegriffe können dazu führen, dass Texte tatsächlich unter ihnen ertrinken. Ich habe ja dazu auch ein dickes Buch geschrieben zur Postmoderne, was auch so ein Artefakt, das aus ganz unterschiedlichen Quellen kommt und heute in aller Munde ist, die Postmoderne ist an allem schuld. Das ist der erste Satz in meinem Buch. Und ich versuche zu zeigen, warum das Quatsch ist. Aber wie mache ich das, indem ich die Texte lese? Also man muss sich das dann eben anschauen. Und das ist hauptsächlich das Problem. Solche Artefakte kriegt man nur klein, indem man sich wirklich mit den Quellen auseinandersetzt. Und darauf hat ja niemand Lust. Die Leute wollen sich ja lieber irgendwie, ja, Pseudogelehrsamkeit an den Kopf schmeißen. Vielleicht noch einen letzten Punkt. Philosophie als Ganze betreffend gibt es auch Rezeptionsartefakte, so absurd das klingen mag, aber es gibt Großthesen darüber, was Philosophie insgesamt ist. Und wir werden in einer der folgenden Sitzungen da auch nochmal drüber sprechen oder in einer der folgenden Folgen, nämlich die Ontologie. Überall wird man mit Ontologie belästigt. Und es gibt in der philosophischen Tradition, auch in allerlei Oberseminaren, immer die Annahme, Philosophie sei eigentlich Ontologie. Vielleicht kann ich ja mal die Geschichte erzählen, wie es zu diesem Begriff kam. Das ist auch eine spannende Geschichte, muss man sich auch mit Geschichte ein bisschen auseinandersetzen. Aber dieser ontologische Schein, in dem zum Beispiel die Ideen, wenn wir sie als Begriffe lesen, ganz einfach als Teil einer Argumentation erscheinen, sobald wir sie aber als irgendwie existierende Dinge verstehen, müssten sie in irgendeiner übersinnlichen Welt existieren und kommen schon wieder ganz seltsam vor. Kant hat das thematisiert als den transzendentalen Schein. Also, dass man sozusagen logische Voraussetzungen wie Dingvoraussetzungen sieht und die man dann natürlich nie eingeholt bekommt, weil man immer wieder eine logische Voraussetzung machen muss. Verdinglichung kennen wir aus der marxistischen Kritik. Reifikation aus, das ist dann einfach eine Versachlichung, ja, von Res, die Sache. Die regressive Suche nach einer letzten ontologischen Ebene, also das Problem, dass man immer nach einem Prinzip sucht, das das letzte ontologische Problem ist. Diese Ontologisierung der Philosophie ist so gravierend, dass sie sogar Einzug gehalten hat in andere Disziplinen, die ganz unproblematisch ihre Grundvoraussetzungen Ontology nennen. In der Ökonomie gibt es solche Dinge, in der Soziologie gibt es auch solche Argumentationen mit Ontology, als sei das gewissermaßen. Das ist mein Axiomsystem und das ist meine Ontology. Deswegen diese Ontologie-Illusion der Philosophie, der sie selbst oft unterliegt, das ist ein massives Rezeptionsartefakt, das nur zu lösen ist, indem man sich eben erstens anschaut, wo kommt der Begriff Ontologie her? Welche Geschichte hat dieser Begriff? und sich zweitens anschaut, ob die Texte, die man ontologisch liest, nicht vielleicht plausibler erscheinen oder mehr sachadäquat erscheinen, wenn man sie nicht ontologisch liest.
Ein weiteres damit eng verbundenes Rezeptionsartefakt haben wir in einer der frühesten Folgen besprochen, nämlich die Idee, dass Philosophie Theorie sei. Das ergänzt sich nämlich sehr gut, dann ist es nämlich eine ontologische Theorie. Und das ist ein Rezeptionsartefakt, was sich, also beides kombiniert, was sich natürlich selbst verstärkt. Denn in dem Augenblick, in dem ich ein Rezeptionsartefakt habe, es nicht als solches erkenne, sondern als Programm missverstehe, produziere ich natürlich auch Texte, die genau das machen. Das heißt also, die Rezeptionsartefakte dieser Art oder Lektüreartefakte sind kein persönliches Problem. Also nichts, wo man sagen kann, naja, dann macht der oder die das halt so und verpasst irgendwie was am Text. Das ist richtig. Das ist auch für die Perspektive der Studierenden entscheidend. Man sagt, wenn ihr so lest, verpasst ihr was am Text. Aber es macht, wenn man das professionell betreibt, auch was mit dem Fach. Das heißt, das ist ein überpersönliches Problem, was nicht einfach nur schlechte Lektüre bedeutet, sondern im Grunde eine wesentliche Veränderung, und zwar nicht zum Besseren des Faches bewirkt.
Ja, und eine Veränderung der Gegenstände, über die das Fach spricht. In der analytischen Philosophie gibt es die massive Kritik daran, dass man immer sich mit philosophischen Texten aus der Geschichte auseinandersetzt. Sie übersehen dabei, dass diese Auseinandersetzung so oder so aussehen kann. Ja? Sie kann sehr unproduktiv sein und in sich selber zirkeln und irgendwelchen Geheimnissen nachjagen. Dazu kommen wir noch. Sie kann aber auch genau diese Illusionen aufdecken und das wäre bitter nötig. Vielleicht können wir, Thomas, wenn du magst, einfach uns was zu trinken holen und gleich nochmal weiterreden in Teil 2 zur philosophischen Lektüre an der Universität, philosophischer Text und den Problemen, die dazu passieren
Ja,
können.
sehr gern, und dann bis gleich.
Dann bis gleich.